Schönen guten Abend, auch von mir. Normalerweise passiert ja immer ein Vermehrungswunder. Wenn ich da unten sitze und dann hier hochgehe, dann wundere ich mich, wie viele Leute auf einmal da sind. Heute ist nicht ganz so, aber schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Und ihr seid da zur letzten Predigt in meiner Predigtreihe Die Eigenschaften Gottes. Wo ist solch ein Gott so wie du? Die letzte Predigt in dieser Reihe. Jetzt wollte ich eigentlich von euch so ein Oh, schade oder so hören. Danke, danke. Letzte Woche ging es um die Heiligkeit Gottes. Und viele haben vielleicht bei dem Thema gedacht, oh, das wird jetzt ziemlich heftig, das macht vielleicht auch Angst, das war ein sehr schweres Thema, ein vielleicht unangenehmes Thema. Heute dagegen eher ein Thema, was vielleicht ein wenig abgegriffen ist. Ich weiß nicht, wie ihr es so seht. Vielleicht ein bisschen ausgelutscht, weil es so häufig vorkommt. Oder auch, weil es so vorherrschend ist in so evangelikalen Gemeinden, wie wir eine sind. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der sich sehr bedankt hat letzte Woche, und dann sagte ich, nächste Woche, also er hatte sich für das Thema von letzter Woche bedankt, und sagte ich, nächste Woche, also heute ist die Liebe Gottes dran, und derjenige sagte dann spontan, na, nee, da komme ich nicht. Und ich sage euch jetzt nicht, ob derjenige da ist oder nicht, weil sonst überlegt ihr, wer das gewesen sein könnte. Aber das Thema Gottes Liebe ist alles andere als abgegriffen. Es ist viel eher so spannend und so unbegreiflich und so wenig von uns wirklich durchdrungen, so geheimnisvoll, so nicht erfassbar wie kein anderes Thema. Und ich fand es deswegen auch so schön, ihr habt dieses Vortragsstück eben so gesungen, dass man richtig Lust bekommen hat auf dieses Thema und eine Gänsehaut über den Rücken lief. Übrigens, das ist auch nicht nur heute Abend so, sondern das war auch schon zur Zeit Paulus so, dass dieses Thema unbegreiflich ist. Paulus schreibt an die Epheser, Epheser 3, und dann die Verse 14 folgende. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, durch Christus, durch den Glauben in eurem Herzen. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Kleinen Moment, ich sage gleich was dazu, aber ich brauche noch den Drücker. Thema Gottes Liebe. Ich habe bei den letzten Malen auch, jo, passiert nicht viel, wenn ich immer so mache, kannst du ja sonst auch drücken. Ne? Ja. Genau, also das Dreieck steht für Gott. Und Liebe, Herz ist ja klar, Gottes Liebe. Hier steht, wir brauchen Kraft. Es hieß, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also wir brauchen nicht nur Kraft, sondern wir brauchen Gottes Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Eine übernatürliche Kraft. Wozu brauchen wir diese Kraft? Damit wir mit allen Heiligen die Breite, Länge, Höhe, Tiefe der Liebe Gottes begreifen können. Und dann geht es weiter. Die Liebe, die alle Erkenntnis, alles Begreifen übersteigt. Ich fasse das mal zusammen. Wir brauchen Kraft, um etwas zu begreifen, was nicht zu begreifen ist, was wir gar nicht begreifen können. Wie kann man etwas erklären, was man nicht begreifen kann? Das ist ziemlich unfassbar, unbegreiflich eben. Es ist was zum Staunen und eben auch sehr geheimnisvoll. Wir haben ja ganz am Anfang des Gottesdienstes gesehen und gehört, dass Gottes Liebe eigentlich nichts mit menschlicher Liebe zu tun hat. Und selbst diese Liebe des Menschen ist oft ein Buch mit 7 Siegeln, oder? Deshalb möchte ich ganz kurz um diese Kraft, die wir ja brauchen, um das Unbegreifliche zu begreifen, möchte ich ganz kurz für diese Kraft beten. Herr, gib uns deine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir deine Liebe, deine unbegreifliche Liebe ein klein wenig mehr verstehen und erfassen. Hilf uns, die Erkenntnis und vor allem auch die Beziehung zu dir und deiner Liebe stärker werden zu lassen, zu steigern. Lass uns die Breite, Länge, Höhe, Tiefe etwas mehr in uns aufnehmen. Lass uns etwas breiter, etwas länger, etwas höher und auch etwas tiefer in deine Liebe eintauchen. Vater, mein Gebet ist, dass jeder von uns neu versteht, wie sehr Gottes Liebe groß ist und wie sehr er dich und mich liebt. Amen. Gott ist die Summe seiner Eigenschaften. Wir waren mal am Grand Canyon und haben dort, also so zumindest gefühlt für mich, den schönsten Sonnenuntergang, den ich überhaupt je gesehen habe, erlebt. Also zumindest ist der, an den ich mich am meisten erinnere, einer der eindrücklichsten. Und dann war die Sonne weg, aber der Himmel glüht. Und eine ganze Weile hat er noch weiter geglüht und nicht nur in einem wunderschönen Rot, sondern in vielen anderen Farben. Das ist schwer zu beschreiben. Und wenn ich ein Foto, ein begrenztes Foto machen würde, dann sehen wir wahrscheinlich nur dieses Rot. Aber Gott ist eben auch blau und rot und alles dazwischen, rosa, braun, grün, gelb. Gott ist ein Ganzes und jede Eigenschaft ist herrlich. Aber er ist immer mehr als eine Eigenschaft. Wenn wir nur immer auf eine Eigenschaft schauen, dann haben wir einen Tunnelblick. Nur heilig, nur Liebe, nur gerecht. Und für uns ist oft ein Tunnelblick mit einer vielleicht unbeabsichtigten, aber doch klaren Absicht Liebe. Oder? Viele von uns haben diesen Tunnelblick. Liebe ist nämlich was Angenehmes. Dann haben wir niemanden, der uns bestraft. Und dann passiert es, dass Gott wie zu einer Parodie seiner selbst wird. So ein Nikolaus, so ein Kuschelgott, habe ich letztes Mal gesagt. Oder auch auf der anderen Seite, wenn man nur die Heiligkeit betont, dann ist er ein Tyrann, ein Zeus, der Blitze schmeißt. Aber am häufigsten und am liebsten wird das in der heutigen Zeit mit der Liebe gemacht. Aber Gott ist der ganze Himmel dieses Sonnenuntergangs. Das ist nur ein kleines, ein schlechtes Bild und ja, nur so annähernd das, was Gott ist. Ich glaube, ich brauche die Wichtigkeit dieser Eigenschaft Gottes nicht herauszustellen. Die wisst ihr eh, dass die Liebe die Eigenschaft ist, die alle anderen Eigenschaften überragt und beeinflusst. Aber ich will nur mal kurz auf eine wichtige Erkenntnis hinweisen. In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Wir haben es vorhin gehört. Ich lese nochmal den ganzen Vers. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und wenn da steht, Gott ist Liebe, dann hat das Gewicht. mehr als er ist liebevoll oder er ist gnädig, er ist heilig, er ist gerecht. Das andere kommt nicht vor. Gott ist Heiligkeit oder Gott ist Gnade. Das wird nur von der Liebe gesagt. Gott ist Liebe. Und was wird damit ausgesagt? Damit wird ausgesagt, ich, Gott, bin der, der die Liebe definiert. Ich bin der Definierer der Liebe. Die Definition von Liebe kommt von Gott. Alles, was in dieser Welt auch nur ein wenig nach Liebe aussieht, das hat seinen Ursprung in Gott. Er ist der absolute Standard für Liebe. Und in jedem anderen Attribut, also in jeder anderen Eigenschaft, ist auch Liebe drin, ist die Liebe verwoben. Sie macht den Zorn Gottes weich. Sie macht die Heiligkeit Gottes überwindbar. Wesley hat gesagt, Liebe ist sein regierendes Attribut, ist seine regierende Eigenschaft. Es gibt nur viermal in der Bibel, dass da steht, Gott ist, und dann kommt die Eigenschaft oder irgendwelche Worte. Gott ist Liebe, das haben wir eben schon gesagt, das kommt übrigens sogar zweimal vor und dann muss es nochmal wichtiger sein, nämlich im selben Kapitel in 1. Johannes 4, was wir gerade auch gehört haben, beide Verse auch gehört haben. Ich lese nochmal den Vers 16, den anderen Vers, wo es vorkommt. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann gibt es noch die drei anderen, wo eben auch das Wesen Gottes beschrieben wird. Es ist dann mehr noch als eine Eigenschaft, wenn da steht, Gott ist, ist dann eher das Wesen Gottes. Gott ist Licht, steht in 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Hebräer 12, 29 steht, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch da, Gott ist. Und das letzte, Johannes 4, 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich habe eben das verglichen mit einer Dämmerung und einem Sonnenuntergang. Wir müssen den ganzen Dämmerungshimmel sehen. Nur dann gibt es Götterdämmerung oder Gottdämmerung. Ich nehme mal zwei der gegensätzlichen Aussagen hier mit Gott ist. Gott ist ein wärmendes Feuer, sage ich mal. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Das ist ineinander verflochten. Aber auch Licht, da steckt Wahrheit drin, da steckt Aufdecken drin, Gerechtigkeit, Herrlichkeit, helles, gleißendes Licht. Auch das ist Gott. Wir haben ja ganz viele Eigenschaften schon in dieser Reihe, wo ist solch ein Gott behandelt. Wir haben den Frieden Gottes behandelt in der Jahreslosung, die Herrlichkeit, die Macht, die Treue, den Trost, die Eifersucht, die Gegenwart und die Verborgenheit, die Heiligkeit, die Gerechtigkeit und heute die Liebe. Und nicht jede Eigenschaft ist gleich. Und deswegen ist so wichtig, auch die ganz entscheidenden Wesensmerkmale zu behandeln. Und das ist die Liebe. Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat eine Breite, eine Länge, eine Höhe und eine Tiefe, haben wir gelesen. Und daran will ich mich jetzt mal orientieren. Ich möchte euch kurz was sagen zur Breite, dann etwas länger ausführen zur Länge der Liebe. Dann möchte ich wieder ein bisschen mich kürzer halten in der Höhe der Liebe. Und da möchte ich doch etwas länger als all die anderen etwas sagen über die Tiefe der Liebe. Und das ist natürlich dann eine Zuordnung. Ne? Drück mal wieder irgendwie. Ach so, muss man ja auch anmachen, dann geht es auch besser. Sehr gut. Genau, und da wollen wir uns mal diese Breite, Länge, Höhe und Tiefe anschauen. Was ich jetzt mache, ist natürlich eine Zuordnung, die ich vorgenommen habe. Also nirgendwo in der Bibel steht, dass genau das mit der Länge und mit der Tiefe und mit der Breite gemeint ist, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Das sind vier ganz wichtige Aspekte dieser Liebe. Ich fange an mit der Breite der Liebe Gottes. Die Breite der Liebe Gottes, damit meine ich, Gottes Liebe ist für alle Menschen, die ist breit aufgestellt. Die Liebe Gottes ist sehr breit. Wir Menschen, wir können nur sehr wenige Menschen richtig lieben. Wie viele Menschen kannst du lieben? 5? Schon viel, oder? Also richtig lieben. Vielleicht nur einen? Oder doch vielleicht 10? Aber das ist dann auch schon absolutes Maximum, oder? Gott liebt nicht einen, er liebt nicht 5, er liebt nicht 10. Nein, Gott liebt alle Menschen gleich. Wir müssen da auch noch Abstufungen machen. Den einen mehr, den lieben wir mehr, den anderen lieben wir weniger. Irgendjemand lieben wir am meisten. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich liebe meine Frau am meisten. Jetzt bin ich sehr enttäuscht, dass die heute nicht hier ist, weil ich wollte ihr mal von hier vorne eine Liebeserklärung geben. Aber vielleicht, ich lade es dann runter und spiele es ihr vor, dann kann sie nicht weg. Ich meine, vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie nicht da ist, weil die mag sowas gar nicht, wenn sie von vorne, genau. Und dann liebe ich meine Kinder heiß und innig. Gerade auch gestern, wir hatten ja gestern diese 80-jährige Geburtstagsfeier meines Vaters. Ich war so stolz auf die. Und dann meine Eltern liebe ich. Aber alle gleich, auch da funktioniert es ja schon nicht, dass man alle gleich liebt. Gott kann das und er macht das auch. Wisst ihr, falls ihr es wisst, sag's auch nicht unbedingt. Wisst ihr, was das Gegenteil von Liebe ist? Wer weiß es? Mal kurz reinrufen. Wer weiß es? Ja, da hinten kommt Hass, sehr schön. Hier vorne, die wussten schon Bescheid. Hass ist nämlich nicht das Gegenteil von Liebe. Das sagt man sehr schnell und sehr überzeugt auch meistens. Aber ich habe da auch schon ein paar Mal drüber gepredigt, von daher haben ein paar auch aufgepasst, sehr schön. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Müsst ihr mal drüber nachdenken, wenn man das, sich da wirklich reinversetzt. Hass ist sogar, man könnte sagen, eine pervertierte Form von Liebe. Gleichgültigkeit. Wer ist uns nicht alles gleichgültig? Und muss ja auch sein. Wir können uns ja nicht um jeden kümmern. Wir können ja nicht jeden gegenüber nicht gleichgültig sein. Aber bei Gott ist es so, er ist keinem einzigen Menschen gegenüber gleichgültig. Unvorstellbar. So ist Gott. Ich komme zur Länge der Liebe. Diese Liebe ist immer, die ist ewig, ganz lang. Und sie ist trotz allem, sie hält durch. Er liebt uns trotzdem. Wir singen manchmal dieses Lied, es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Gottes Liebe ist ohne Bedingung. Gottes Liebe hat uns geliebt, steht in Römer 5, Vers 8, als wir noch Sünder waren. Trotzdem wir Sünder waren. Oder wisst ihr, wie Sünder in der Bibel noch bezeichnet werden? Sie werden als Feinde Gottes bezeichnet. Als wir noch Feinde waren, hat er uns schon geliebt. Trotzdem, dennoch. Wir können machen, was wir wollen, und er wird uns trotzdem lieben. Wir können nie erreichen, dass er uns nicht mehr liebt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Römer 8, 38, Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts, aber auch gar nichts, kann uns von seiner Liebe trennen. In der Bibel finden wir ein Beispiel. Ein junger, reicher Mann kommt zu Jesus und er diskutiert mit Jesus, wie er in den Himmel kommen kann. Mir geht es heute Abend nicht darum, was die beiden da so verhandelt haben und wie diese Geschichte an sich so ausgeht. Aber als Jesus sagt, folge mir nach, da geht dieser junge Mann traurig weg. Und wisst ihr, was da über Jesus steht? Da steht, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Jesus hat den Mann geliebt, obwohl er ihn verlassen wollte. Er liebte ihn, obwohl er in sein Unglück lief. Bedingungslose Liebe. Wir finden hier auf dieser Welt solch eine bedingungslose Liebe oder wie man noch zutreffender sagen könnte, Fachbegriff, solch eine altruistische Liebe. Die finden wir ansatzweise bei Mutter und Kleinkind. Dort ist ansatzweise so eine Liebe ohne Bedingung vorhanden. Meine kleine Tochter, als sie noch nicht mobil war, inzwischen ist es sehr wohl, ich kann mir das auch gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie die damals war, gibt aber Bilder, ein Glück. Da passiert es häufig, dass gerade so junge Mädels, so Teenie-Mädels, die so super gern mal auf den Arm nehmen wollten und mal streicheln und ans Herz drücken oder wie auch immer. Und dann habe ich manchmal was beobachtet. Wenn nämlich aus der Windel der kleinen Marlena irgendwann so wohlig weiche Dämpfe aufstiegen, weil die Kleine ihren Schließmuskel noch nicht so beherrschte. Also auf Deutsch, wenn die so ein richtiges Ei in die Windel gedonnert hatte, dann war es ganz schnell aus mit der Liebe. Dann wurde Marlena wieder zur Mama zurückgegeben. Gott liebt uns trotzdem, trotzdem wir ständig in die Hosen machen, sinnbildlich gesprochen. Gott liebt uns trotzdem, trotzdem wir weglaufen, trotzdem wir, so wie der reiche Jüngling, weggehen, in unser Unglück laufen, trotzdem wir seine Liebe nicht erwidern, trotzdem wir Feinde waren oder vielleicht auch sind, Sünder sind, trotzdem wir unansehnlich sind, trotzdem wir ihn vielleicht sogar gehasst haben, als wir noch Feinde waren. Gott liebt uns trotzdem. Immer und ewig und trotzdem die Länge der Liebe Gottes. Ich komme zur Höhe der Liebe Gottes. Und damit möchte ich mal so ein bisschen eintauchen in Gott selbst. Gott ist ja Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei Personen der Dreieinigkeit, die lieben sich untereinander. Deswegen ist der Fachbegriff hier intertrinitarische Liebe. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater. Vom Heiligen Geist steht nicht ganz so viel drin, dass er Vater und Sohn liebt, aber die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, steht in Römer 5, Vers 5. Und von daher können wir ganz fest davon ausgehen, dass auch der Heilige Geist den Vater und den Sohn genauso liebt wie der Vater den Sohn. Und die lieben sich mit einer durch und durch perfekten Liebe. Matthäus 17, Vers 5. Dieser ist mein geliebter Sohn, steht da, als Jesus getauft wurde. Dieser ist mein am meisten geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Johannes 14, Vers 31. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Man merkt, Liebe hat was mit Tun, mit Gehorsam zu tun. Oder Johannes 15, Vers 9, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Das ist jetzt schon auch was Besonderes, oder? So wie der Sohn den Vater geliebt hat, genau so hat er auch uns geliebt. Im hohepriesterlichen Gebet steht auch viel von diesem Lieben untereinander von Vater und Sohn. Ich lese mal einen Vers. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen, sagt Jesus. Johannes 5, Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und Gott sagt, ich will den Menschen da mit hineinnehmen, mit einbeziehen in unsere dreieine und perfekte Liebe. Ich schmeiße den Menschen nicht mal so ein bisschen Liebe hin, ein paar Krümel. Nein, ich gebe dem Menschen den am meisten geliebten Sohn. Wir haben es gelesen. Jesus liebt uns so, wie der Vater ihn liebt. Ungeheuerlich. Der Vater liebt uns so, wie der Vater den Sohn liebt. Ungeheuerlich. Und ich habe es nicht für euch getan, ich habe es für mich getan, sagt Gott. Ich musste es für mich tun. In Jesaja 48, Vers 9 steht, um meines Namens willen habe ich meinen Zorn mit Liebe besiegt. Er will uns hineinsaugen in seine Liebe. Er will immer mehr und mehr lieben. Stellt euch das mal vor, dieselbe Liebe, die der Vater zum Sohn hat, dieselbe Liebe hat er auch zu uns, zu jedem Einzelnen von uns. Er will uns als seine Söhne und Töchter lieben, adoptieren. Ich komme zur letzten Dimension, zur Tiefe der Liebe. Die Intensität der Liebe möchte ich euch weitergeben. Wir haben es eben schon gesehen, Gott ist Liebe und er liebt dich. Ich will also diese Eigenschaft Gottes, die Liebe Gottes, diesen Wesenszug Gottes auf dich und mich anwenden. Und wenn wir uns Gottes Liebe anschauen, dann schauen wir uns vor allen Dingen Jesus an, denn Jesus ist der stärkste Ausdruck der Liebe Gottes. Stell dir jemand vor, den du ganz besonders liebst. Wen liebst du am meisten? Dein Partner, dein Kind, deine Eltern, dein Freund, eine Freundin. Das muss jemand sein, den du dir jetzt vorstellst, wo du diese Liebe förmlich spüren kannst, wenn du sie dir vorstellst. Wenn du so jemanden nicht hast, dann fehlt dir wirklich was. Es muss so direkt abrufbar sein, buchstäblich greifbar sein, diese Liebe zu diesem Menschen. Und jetzt stell dir vor, dieser Person geht es richtig schlecht. Mein Vater hatte gestern seinen 80. Ihm ging es gut, nur schon mal so viel vorweg. In einer Zeit, wo es mir, ich habe davon berichtet, in einer Zeit, wo es mir als Teenager richtig schlecht ging. Da musste mein Vater, meine Mutter auch, hilflos mit anschauen, wie ich irgendwie nicht derselbe war, wie ich nachts nicht schlafen konnte, wie ich irgendwie so depressiv wurde, wie ich schlechtere Noten geschrieben habe, wie ich völlig durch den Wind war. Das tut weh. Hat ein Glück nicht ewig angehalten, nicht allzu lange und ging dann auch wieder gut, aber wenn man sich in diese Phase hineinversetzt, das tut weh. Mein Vater hat immer wieder mal gesagt, könnte ich nicht für dich nicht schlafen können. Und jetzt stell dir vor, dass du die Liebe für diesen einen Menschen enttäuscht hast. Oder wenn du diese Liebe nicht zum Ausdruck bringen konntest, die du eigentlich empfindest für diesen geliebten Menschen. Oder wenn du ihm nicht beistehen konntest, nicht da warst. Stell dir das vor, das tut weh, oder? das verursacht Schmerzen. Und so ist Jesu Liebe und noch viel mehr. Jesus weinte über Jerusalem. Im griechischen Wort, was dafür gebraucht ist, für dieses Weinen, da steckt Schluchzen, Mitleiden, bitterlich weinen, empathisch weinen drin. Jesus jammerte die Witwe an einer anderen Stelle. Und da steht im Griechischen so ein Verb, das heißt nicht nur jammern, sondern auch Erbarmen haben. Oder auch, es tat ihm schrecklich leid, hat ihn innerlich bewegt. Jesus hatte also ganz starke Gefühlsregungen. Es wird an ganz vielen Stellen auch erwähnt. Er weint zum Beispiel auch über Lazarus, sein Freund, der gestorben war. Heute würden wir sagen, Jesus war ungeheuer empathisch. Er sieht die Not der Menschen in seiner ganzen Tiefe. Er sieht die Witwe in ihrem trostlosen Zustand. Er sieht die Verlorenheit der Menschen in allen Dimensionen. Und das macht ihn zutiefst traurig. Da leidet er mit. Er leidet so sehr mit, dass er für seine Menschen gelitten hat. Am Kreuz auf Golgatha hat er gelitten für dich und mich, für all unser Leid. Das ist Liebe in Vollendung. Das ist uns nicht möglich. Gott ist Liebe. Es ist sein Charakter, Liebe zu zeigen, und es gibt da keine zwei Meinungen. Das Kreuz ist im Herzen dieses Wesens Gottes. Seine Liebe, das Herz, zeigt sich im Kreuz. Vielleicht sagst du, aber doch auch das Kreuz, das ist doch nicht Liebe, es ist doch zutiefst grausam. Und ja, im Kreuz kommt man ja auch heraus, dass Gott ein heiliger Gott ist, in dessen Nähe wir nicht annähernd kommen können, ohne zu sterben. Deshalb musste ja Jesus sterben. Wenn ich, sagen wir mal, der Miriam einen Tritt gebe, ja, sie so richtig trete, sodass sie einen Meter weiter fliegt und auf dem Boden liegt. Was würdet ihr sagen? Ist das Liebe? Eher nicht. So sehen manche vielleicht das Kreuz als so einen Tritt. Aber wenn ich ihr einen Tritt gebe, weil gerade über ihr ist über dir eine Lampe, guck mal hoch. Oh, den habe ich falsche genommen. Wo ist eine Lampe? Hanna, bei dir? Also wenn da drüber eine Lampe ist und ich gebe ihr einen Tritt, weil diese Lampe gerade runterfliegt und weil ich trete und die Vorwärtsbewegung habe, fällt sie dann auf mich und bricht in tausend Scherben und ich blute wie ein Schwein. Dann ist es Liebe, oder? Und genau das hat Jesus am Kreuz gemacht für jeden von uns. Jesus Christus ist der stärkste Ausdruck der Liebe Gottes. Jesaja 53, Vers 4: Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Jesus trug unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, unser Versagen, unsere Tragik des Lebens, unser Drama, unsere Tränen, unsere Depressionen. Und er hat ganz viel Mitleid. Er ist der barmherzige Gott. Er hat ganz viel Empathie. Und Jesus bittet beim Vater für uns ständig. Johannes 17 steht im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, da betete der Sohn beim Vater für uns. Er ist unser Fürsprecher. Er ist auf unserer Seite. Jesus ist immer auf unserer Seite. Was für eine Botschaft. Ich habe mir in der Schule immer so Leute, so ich war ziemlich klein, schmächtig, so wie jetzt auch, ein bisschen dünner. Und habe mir immer Leute gesucht, die waren meistens nicht so sehr helle, aber die waren richtig wuchtig, massig und haben was dargestellt. Und wenn irgendjemand was von mir wollte, das waren meine ganz dicken Buddies, diese massigen Leute, dicken Buddies. Und da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, hier, beschütz mich mal. Jesus ist kein dicker Buddy, aber er ist jemand, der uns immer zur Seite steht. Er ist immer da, er beschützt uns. Der König der Könige ist auf unserer Seite, auf deiner Seite. Der, der über das Wasser gehen kann, ist auf deiner Seite. Der, der alles kann, der dich unendlich liebt, er ist auf deiner Seite. Er weinte bittere Tränen für dich. Seine Tränen tropften für dich. An einer Stelle steht, seine Tränen tropften wie Blut, kurz nachdem er über Jerusalem übrigens geweint hat. Sein Blut tropfte für dich. Der tiefste Ausdruck von Gottes Liebe ist, er gab seinen geliebten Sohn, das Liebste, was er hatte. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so, dass er seinen Sohn gab. Ich komme zum Schluss und wir wollen ja jetzt gleich Abendmahl feiern. Und dort feiern wir genau dieses Geschenk der Liebe Gottes. Kennt ihr vielleicht das Lied, Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, ich bete dich an. Lasst uns diesen Gott, der die Liebe selbst ist, anbeten, jetzt beim Abendmahl. Lasst uns dieser Liebe aussetzen. Wir brauchen oder wir sollten nicht zuerst Gott lieben, das können wir auch gar nicht, sondern wir sollten uns ganz zuerst von ihm lieben lassen. Lasst euch von ihm lieben, jetzt im Abendmahl. Immer wieder bitte ihn um seine Liebe, lass nicht locker, bis du sie spürst, bis du sie erkennst, bis du dir dieser Liebe auch sicher bist. Ein anderes Lied heißt, Herr, füll mich neu mit deiner Liebe. Lasst uns heute Abend uns neu füllen mit seiner Liebe. Begib dich in das Meer seiner Liebe. Lass dich hineinziehen, hineinsaugen in seine Liebe. Wir hören jetzt gleich ein Lied, oder wir singen es zusammen. Das heißt, wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen. Und dann geht's weiter. Hat seinen Sohn an unserer Statt für alle büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er, der Auserwählte, starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben, sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen, auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient. Ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Lass uns das jetzt singen und wer es kann, den bitte ich dazu aufzustehen.